ARD.
Verurteilt.
Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Redd.
Das sind wir. Willkommen zum etwas anderen True Crime Podcast. Den findet ihr kostenlos und werbefrei in der ARD Audiothek. Ihr findet uns bei YouTube auf dem HR-Kanal. Ihr findet uns im HR-Fernsehen und in der ARD Mediathek. Willkommen auch heute zu einem neuen echten Fall, einem neuen echten Urteil, echtem Leben, Fragen und Antworten. Das ist ein sehr besonderer Fall heute, über den wir reden. Besonders deshalb, weil wir uns ja immer bemühen, Abstand zu diesen Fällen zu halten. Das geht am besten, wenn man möglichst wenig persönlich damit zu tun hat. Heute ist das anders, vor allen Dingen für dich, Basti.
Ja, weil das ist schon sehr nah, was da passiert ist, weil das quasi der Cousin von einem meiner besten Freunde war tatsächlich, dem das widerfahren ist, was hier passiert. Ich finde es gut, weil das ist auch das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, was ich vorhin eigentlich erst sagen wollte. Das ist der Disclaimer, ehrlich gesagt. Also alles, was jetzt irgendwie erzählt wird und was ich irgendwie für Fragen stelle, immer bitte im Hinterkopf behalten, dass ich die Leute, um die es da geht, kenne oder kannte in dem Fall. Von daher, schauen wir mal. Ich weiß selber nicht. Ich habe sehr großen Respekt gehabt, als ich hier heute ins Studio gekommen bin, zu sagen, okay, wir machen heute diesen Fall. Normalerweise kann ich mich hier zurücklehnen, kann dumme Sprüche machen, die Leute aufregen. Gucken, ob ich es auch jetzt kann. Ich weiß es nicht. Keinen Plan. Das ist eine Sache, da muss ich dir auch nicht viele Fragen stellen, was passiert ist, weil ich weiß, was passiert ist. Und das beschäftigt unser Umfeld. Dich, du kennst ihn ja auch. So, schon, ja, seit das passiert ist. Egal, lass uns nicht weiter rumhaspeln. Trotzdem, auch Housekeeping von mir, ihr kennt das, ich mache immer die Schleife, ich sage es am Anfang, dann könnt ihr euch das merken und überlegen während der Sendung. Am 6.9. ist die große Verurteilt-Show im Bürgerhaus Bornheim. Die Karten sind jetzt auch fast weg, also Leute, ihr müsst euch jetzt ein bisschen beeilen, nachdem es ein bisschen schleppend lief. Ansonsten verurteilt-podcast.de findet ihr die anderen Termine für unsere Live-Shows, die auch sehr, sehr lange im Voraus jetzt schon wieder ausverkauft sind. Vielen Dank dafür, ehrlich gesagt. Weil immer, wenn ich das sehe, wenn ich auf diese Seite dann gehe und gucke dann so, wenn Kollegen mich fragen, ey, wann kann ich mal zu deiner Show kommen, bla bla, guckst du so rein, erster Termin, ciao, zweiter Termin, ciao, dritter Termin, ciao. Da musst du schon weit runter scrollen, dass du Leuten sagen kannst, ey, zu der Show kannst du kommen, das ist im tiefen November. So, also von daher vielen, vielen Dank, das bedeutet uns sehr, sehr viel. Die Leute, die sich's live angucken, aber natürlich auch die Leute, die hier zuhören, zuschauen, alles dies, das, Ananas. Ist mir nichts mehr eingefallen, worum ich mich jetzt hier noch ein bisschen rumdrücken kann. Ich trinke jetzt noch einen Schluck. Heike, wie geht's dir so? Alles gut?
Jo, fangen wir an.
Fangen wir an? Schade, ich habe gedacht, ich kann dich jetzt in ein anderes Gespräch verwickeln. Aber nein, hilft ja nichts. Wir hören uns an, was passiert ist.
Der Fall.
Mit Tempo 130 rast ein 24-Jähriger im Oktober 2022 durch Wiesbaden. Er fährt über rote Ampeln, über die abgetrennte Busspur und er übersieht ein Auto, das abbiegen will. Ungebremst rast der schwere Wagen in den Kleinwagen. Der Fahrer wird aus dem Auto geschleudert, prallt mit dem Kopf auf den Asphalt. Der 30-Jährige erliegt einen Tag später seinen schweren Verletzungen. Im Sommer 2023 beginnt der Prozess gegen den Unfallfahrer vor dem Landgericht Wiesbaden. Angeklagt ist er wegen Mordes, Straßenverkehrsgefährdung und verbotenem Kraftfahrzeugrennens. Gut 20 Tage lang verhandelt das Gericht, versucht sich dem Geschehen unter anderem mit VR, also Virtual Reality, zu nähern und verkündet Ende 2023 sein Urteil.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass das auch ein paar Leute mitgekriegt haben. Also es ging prominent durch die Presse. Wie gesagt, ich habe es hautnah leider mitbekommen, weil das war auch um meinen Geburtstag herum. Das heißt, ich habe es
war am Tag, nachdem wir deinen Geburtstag gefeiert haben. Genau. Ich habe extra nochmal nachgeguckt.
Ja, das war das, was ich so in Erinnerung hatte. So, das hat auch quasi so ein bisschen, ja, deswegen kann ich mich komplett zurück reinfühlen in die Szenerie, die dann geherrscht hat in unserem Freundeskreis und so ein Kram. Weil das ist natürlich was, was die absolut den Stecker zieht. So, selbst wenn du damit, selbst als über 3-4 Ecken betroffen bist, das war auf jeden Fall eine Zeit, die krass war, weil das irgendwie unvorstellbar einfach war. Zu sagen, ey, da ist jemand, den man auch kennt, vom Hallo sagen zumindest, und dann auf einmal, klack, und hast jemanden, ja, das ist einfach sein Cousin, und du kriegst dann halt mit, wie dein Kumpel mit dieser Sache umgeht, oder versucht umzugehen, oder nicht umgeht, oder sonst irgendwas, und das hat uns ja jetzt aber auch die letzten 2 Jahre begleitet, oder nicht 2 Jahre, aber anderthalb vielleicht, weil dann ja auch immer wieder neue Sachen kommen. Aber Heike, es wird nicht jeder mitbekommen haben, was da passiert ist. Meine erste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, wie kann ich mir die Szenerie vorstellen? Weil als ich das gehört habe nochmal, habe ich mir vorgestellt, es ist schon eigentlich schwierig, in der 30er-Zone 130 zu fahren. Weil normalerweise hast du ja eigentlich immer irgendwelche Sachen, keine Ahnung, so Verkehrsinseln oder hier irgendwie so ein Teil oder da. Also wie kann ich mir, wie ist es überhaupt möglich, in der 30er-Zone 130 zu fahren?
Ich glaube, es war eine 50er-Zone, aber egal. Es okay. war trotzdem viel, ist ja wurscht. Es ist wurscht deshalb, weil es war einfach viel zu schnell. Ja, wie ist das möglich? Ich tritt aufs Gaspedal und dann rase ich da halt durch.
Ja, aber das heißt,
es war an dieser Stelle relativ gerade.
Es war eine längere Strecke so.
Ja.
Okay. Gut, ich habe hier zwei Sachen stehen. Wir können ganz normal chronologisch vorgehen oder man nähert sich dem Tagesablauf der beiden, weil es ist ja im Endeffekt einer dieser Fälle wieder, die mich sowieso, selbst wenn ich die Leute nicht kennen würde, am hilflosesten zurücklassen, weil das ist wieder so ein, du stehst morgens auf und weißt nicht, was der Zufall heute für dich parat hält, weil die kannten sich nicht. So, das ist reiner Zufall, das ist reines Pech. Hier gibt's keinen Gewinner in dieser Geschichte. So, das ist wieder einer dieser Fälle. Wie würdest du gerne das erzählen?
Also ich würde es gerne sozusagen eine Mischchronologie machen. Also ich würde gerne...
Neues Wort gelernt heute.
Ja, ich würde gerne quasi mit dem Unfall beginnen. Also was findet die Polizei da eigentlich vor? Wie geht sie vor? Wer ist wie verletzt? Was passiert so nach und nach? Weil ich glaube, dass es wichtig ist, auch hinterher für die Beurteilung dieses Falles. Da spielen einige Dinge, die da geschehen sind, glaube ich, eine Rolle. Ich würde beginnen sozusagen am Tag, nachdem wir deinen Geburtstag gefeiert haben, was eine richtig coole Party war. Ich weiß es deshalb, weil ich zwar zu den Letzten ging, die das verlassen haben, aber nicht mehr weiter mitgegangen bin. Ich weiß aber, dass ihr dann noch weitergezogen seid und da war es schon, da wurde es zwar nicht hell, weil es Oktober war, aber es war schon eher in den frühen Morgenstunden.
Ich erinnere mich auch, weil derjenige, der unsere Live-Shows organisiert, sehr, sehr intensiv auf den Bänken getanzt hat. Und ja.
So ist es. Also an diesem Abend, dann sozusagen am Tag dann nach deiner Geburtstagsfeier, wird der Polizei ein Unfall gemeldet. Nämlich passiert Samstagabend 20.34 Uhr. Die Polizei fährt hin, die findet vor einmal einen Mercedes CLS, der in einen Golf reingefahren ist. Der Golf ist abgebogen, der Mercedes ist geradeaus gerast.
Also das heißt, wir stellen zu, da fährt jemand geradeaus und der eine will abbiegen.
Wir stellen uns eine Allee vor. Also auf der einen Seite geht's in die eine Richtung, auf der anderen Seite geht's in die andere Richtung. Dazwischen ist eine Hecke, sozusagen als Fahrbahnbegrenzung, Fahrbahntrennung. So, und der eine rast geradeaus und der andere kommt von der anderen Seite und will links abbiegen. Der geradeaus rast, hat rot.
Der okay, links das ist abbiegt, der meine Frage gewesen. Das heißt, ganz klar auch Vorfahrt gehabt.
Der ist absolut, absolut. Der Golffahrer hat nichts falsch gemacht.
Ganz normal.
Der hat überhaupt nichts falsch gemacht. Der ist links abgebogen und in diesem Augenblick kommt dieses Geschoss an und donnert in diesen Golf rein.
Weil der über Rot fährt.
Weil der über Rot fährt und weil der Golf einfach ganz normal abgebogen ist, wie man halt so abbiegt. So, und in diesem Golf saß der Cousin von Hardy, nämlich Akbar, 30 Jahre alt. Im Mercedes saßen 5 Menschen. Vorne der Fahrer, Basum. Daneben die Freundin seiner Schwester.
Er hat auch noch 5 Menschen damit angezogen.
Hinter ihm, ich erkläre auch nachher noch warum. Hinter ihm rechts saß seine Schwester, also auf der Rückbank rechts saß die Schwester. Hinter ihm saß sein Kumpel und in der Mitte saß ein 6 Jahre altes Kind. Allerdings war in der Mitte kein eigener Platz, sondern so eine Mittelkonsole und die haben dieses Kind da oben drauf gesetzt. Hinten war keiner angeschnallt, auch nicht das Kind. Und die beiden vorne, also Fahrer und Beifahrerin, die waren angeschnallt. Alle Insassen konnten sich aus diesem Mercedes befreien, beziehungsweise sind da rausgeholt worden.
Das aber Kind, das ist ehrlich gesagt, kurz festhalten, das ist schon krass. So, du hast da hinten einen 6-Jährigen, du hast da eine Familie drin, die schnallen sich alle nicht an. Das ist jetzt gar nichts, wo ich hier mit der Moralkeule schwingen will, weil ich bin auch manchmal jemand, der dann denkt, komm, wir fahren hin um die Ecke. Ja, mein Gott, also es ist, aber dann natürlich eine andere Sache, wenn jemand dann 130 darum brettert, der wird ja auch nicht nur in dem Moment 130 gefahren sein, oder nicht? So, wir haben es ja schon gehört. Also der scheint ja da in irgendeiner Art und Weise was vorgehabt zu haben. Das klingt jetzt aber auch nicht wie ein illegales Autorennen.
Nein.
Sondern was ist denn der Case gewesen? Also was ist denn, worum ging es da? Zu sagen, ey.
Das hat das Gericht sehr mühsam versucht rauszukriegen.
Soll hat er es nicht
schon
gesagt?
Auflösen? Nein, der hat es nicht gesagt.
Der hat nicht gesagt, warum der da rumbrettert, obwohl er jemanden umgebracht hat und seine Schwester und einen Sechsjährigen gefährdet hat.
Nein.
Das hat er nicht gesagt.
Nein.
Warum?
Tja, warum? Weil er so ist, wie er ist, würde ich, glaube ich, behaupten wollen.
Okay, wir werden uns ihm wahrscheinlich noch nähern.
Wir nähern uns ihn an. Also, dieses Kind ist gegen die Frontscheibe geflogen. Die Verletzungen, also der Junge hat ein Bein gebrochen gehabt, was ungewöhnlich ist bei Kindern im Alter von 6 Jahren, weil die ja relativ weiche und elastische Knochen haben. Das war eine massive Verletzung, will ich damit sagen. Das hat Nasenbein gebrochen gehabt und natürlich Gesichtsverletzungen, weil es ja gegen die Windschutzscheibe geflogen ist. Nach diesem Unfall hat sich der Junge sehr zurückgezogen. Er redet nicht darüber, er weint aber immer, wenn er Sirenen hört. Die Schwester hat sich die Hand gebrochen und das Nasenbein gebrochen, hat Wirbelsäulenverletzungen davongetragen und leidet seither unter starken Kopfschmerzen, musste in psychotherapeutische Behandlung. Der Kumpel hinten hat sich auch das Nasenbein gebrochen, Gehirnerschütterung, Lungenprellung, Schnittwunden. Ich erzähle es deshalb, damit man auch sieht, was für ein krasser Unfall das war.
Ehrlich gesagt, ich finde, dass die noch gut davongekommen sind.
Da ich die Bilder gesehen habe,
also jetzt mal ganz kurz,
fragt man sich, ob da wieder überhaupt einer überleben
konnte. Das meine ich. So, du hast 130, bretterst du da rum, die sind nicht angeschnallt dahinten. Da würdest du ja eigentlich denken, das Kind flackt durch die Scheibe und fliegt erstmal raus und sonst irgendwas. Also
ja.
Dann in dem Auto ist keiner tot.
Nein, er selber, Basum, ist auch verletzt worden. Der ist dann zum Rettungswagen gehumpelt. Also der hatte einen Sehnenabriss im linken Mittelfinger und hatte so ein Pneumothorax, die Lunge ist zusammengefallen, das konnte aber relativ einfach mit einer Drainage entfernt werden und er hatte eine gebrochene Nase, vermutlich wegen des Airbags. Die Fahrer haben ja immer Glück. Lag 3 Tage im Krankenhaus. So in diesem
aber eigentlich nichts Bleibendes.
Nee.
Also man muss festhalten nochmal, das ist schon krass. Also die Verletzung, die du mir gerade aufgezählt hast, von 5 Leuten, von denen 3 nicht angeschnallt waren, mit 130 in ein Auto zu krachen, die haben richtig Glück gehabt.
Absolut.
Richtig Glück gehabt.
Absolut.
Hat man da irgendwie eine Dankbarkeit gespürt vor Gericht? Also aufgrund des Szenarios zu denken, ach du Scheiße, Alter, da haben wir echt Glück gehabt und ich bin so, weißt du, was ich meine?
Das ist schwierig zu sagen. Also die einen, die ihn vor Gericht erlebt haben, sagen, er war wie ein Stein. Das Gericht hat am Ende gesagt, ja, also er hat schon ein bisschen Einsicht gezeigt. Ich tendiere mehr zur Steinversion. So, also jetzt Rettungswagen. Und da kommt die Polizei hin, die belehrt den und sagt, hier, du bist Beschuldigter. Er sagt, also dieser Golf, der sei wie aus dem Nichts gekommen. Er konnte halt nicht mehr ausweichen, ist mit dem kollidiert und ins Schleudern geraten. Und an mehr könne er sich nicht erinnern. Die Polizisten wollen jetzt sein Handy sicherstellen. Und zwar deshalb, weil es bei solchen Sachen ja auch immer wichtig ist. Was ist das eigentlich für ein Typ? Ja, ist das Typ Raser oder war da irgendwas? Irgendeine besondere Situation, das drängt dich? Ja?
Mich drängt, das ist vielleicht mein innerer Monk, aber auch zu sagen, weil wir haben jetzt detailliert beschrieben, was in dem Auto passiert ist, was ist in dem anderen Auto
das
passiert?
Das kommt gleich. Okay. Das kommt gleich. Die wollen dieses Handy sicherstellen. Er sagt, nee, rückt er nicht raus, weil das braucht er ganz dringend. Da sind die Kontakte, da sind wichtige Kontakte für ihn drin. Und wenn sie sein Handy haben wollen, dann sollen sie sich das schon holen. Dann versuchen die das auch, aber er rückt es halt nicht raus. Dann kommt sein Vater und versucht auf ihn einzuwirken. Er rückt es immer noch nicht raus. Dann
kommt der Vater her?
Naja, den haben sie halt geholt.
Was für ein Zeitraum reden wir hier gerade? Also weil das wirkt alles ein bisschen merkwürdig gerade, sorry. Du hast gerade diese Szene beschrieben, die passiert ist.
Ja.
Aus Sicht dieses Autos.
Ja.
So, dann humpelt er da raus.
Die anderen werden alle ins Krankenhaus gebracht. Er soll auch ins Krankenhaus gebracht werden.
Ja, und die Polizei kommt dann ins Krankenhaus.
Die Polizei kommt in den Krankenwagen. Ist alles noch an der Unfallstelle. Das
ist alles an der Unfallstelle. Aber wie lange dauert? Also, über was für einen Zeitraum reden wir hier gerade? Eine Stunde oder?
Das weiß ich nicht.
Das heißt, der ist im Krankenwagen.
Der ist jetzt noch im Krankenwagen.
Da kommt die Polizei rein und sagt, gib dein Handy.
Ja.
Und er sagt nein.
Und er sagt nein. Er braucht
das heißt aber, der war noch einigermaßen klar in der Birne. Ja,
der war so klar, dass er sehr um dieses Handy gekämpft hat, dass er gesagt hat, hier, pass mal auf, wenn ihr euch das mit Zwang von mir holt okay, könnt ihr machen, aber dann sage ich hinterher allen, dass diese Verletzungen, die ich vom Unfall habe, dass ich die von euch habe. Das droht er der Polizei an. Also er ist ziemlich aggressiv.
Entschuldigung.
Das also, ist deshalb so wichtig. Das wird hier
ist auch nicht wichtig. Das muss man, glaube ich, mal festhalten. Du erzählst es so normal. Aber das ist ein sehr merkwürdiges Verhalten. Ich habe gerade einen unfassbar schweren Unfall mit 4 engen Leuten hinten drin, die mir auf verschiedene Art und Weise nahe stehen, überlebt. Sitzt in einem Krankenwagen, heult nicht, fragt nicht, was ist mit dem anderen Typ, was ist passiert, bla bla, sondern will nur, dass sein Handy nicht rausgegeben wird.
Ja.
Auch hier, ich bin der Letzte, der nicht versteht, dass man sein Handy haben will. Weil auch ich habe das Gefühl, mein Handy ist unglaublich, also ich würde mich verloren fühlen. Da ist alles drin und dann hier und dann ist das aufgeschrieben. Alles ist ja da drin. So, ich kann diesen Impuls verstehen. Aber in dem Moment würde man doch denken, das Handy ist das kleinste Problem. Ich würde der Polizei sagen, ey, hier, nimm mein Handy, Alter. Boah, was ist hier? Ich wüsste überhaupt gar nicht, wahrscheinlich wüsste ich in dem Moment gar nicht, dass ich ein Handy habe. So, sitzt dann da, ich meine, das wirkt richtig abgewichst.
Ja, hier war das so. Hier wurden dann noch 4 Polizisten geholt, die dann wirklich massiv darauf hinwirken mussten, dass er sein Handy rausrückt. Also das ist, ich würde es übersetzen wie eine Schlägerei um dieses Handy.
Das aber ist es natürlich ist es eigentlich so normal, dass Polizei dann sagt, okay, wir haben hier jetzt hier so einen krassen Unfall mit so 5 Schwerverletzten, einem Toten. Wir müssen jetzt erstmal das Handy nehmen.
Also sagen wir mal so, es ist unglaublich clever gewesen von den Polizisten,
was?
Die schon erkannt haben, das war kein normaler Unfall, der hier passiert. Also einer schläft und dann passiert das halt, dass man in den anderen reindonnert. Die haben schon sehr schnell erkannt, das ist so ein heftiger Unfall, hier muss man gucken, was wirklich passiert ist. War es vielleicht ein Autorennen oder so?
Okay, okay,
die scheinen schon auf diese Idee gekommen zu sein.
Das heißt, die haben einfach das schon im Hinterkopf gehabt, zu sagen, okay, wir müssen das auch unter diesen Gesichtspunkten betrachten.
Davon muss ich ausgehen. Also der hier Basum, der Unfallfahrer, hat später vor Gericht gesagt, ja, er war so unter Schock und er kann sich eigentlich gar nicht mehr daran erinnern, dass er so um dieses Handy gekämpft hat. Ja? Nur deshalb sei das passiert.
Weiß man, warum der das so verteidigt hat im Nachhinein?
Ich glaube schon, weil da hat man halt ein bisschen was darin gefunden, was da dafür spricht, dass er halt offensichtlich ein Raser ist.
Wie kann ich das an einem Handy erkennen, dass jemand ein Raser ist?
Also nehme ich es mal vorweg. Indem du dort Aufnahmen findest, wo er sich selber filmt, während er Auto fährt, mit einer Bierflasche in der Hand, mit einer Zigarette in der Hand, wie er mit Tempo 200 über die Autobahn rast, indem er ohne Ende Fotos sammelt von irgendwelchen hochmotorisierten Autos. Also der ist sehr autoaffin, der rast aber auch gerne und filmt sich gerne dabei. Das hat eine Bedeutung in seinem Leben. Ich versuche es mal so neutral wie möglich zu formulieren. So, und du musst ja, wenn du jemandem am Ende nachweisen willst, ey, das ist nicht ein Unfall, der passiert, weil du halt mal nicht aufgepasst hast oder ein bisschen zu schnell gefahren bist, sondern du bist so, so schlimm zu schnell gefahren, dass dir es offensichtlich egal war, ob was passiert, musst du ja du musst ja diese, das ist das Schwierige an diesen Fällen, du musst diese innere Seite, musst du ja irgendwie rankommen. Das muss zu diesem Menschen, ja.
Ich erinnere mich, wir hatten ja schon mal so einen Fall. Wir hatten ja schon mal einen ähnlichen Fall, wo jemand rumgerast ist und dann hast du mir gesagt, ja, die müssen jetzt quasi dem nachweisen, was in dem Moment in ihm vorging, anhand irgendwelcher Mechaniken am Auto und so ein Kram.
Aber in diesem anderen Fall hat der das ja sofort zugegeben. Der hat ja gesagt, der hat ja so reagiert, wie du das vorhin gesagt hast. Der hat gesagt, ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist.
Ja, aber
ich werde nie wieder froh, weil...
Aber auch so. Da haben die angefangen zu untersuchen, wann er welchen Modus eingeschaltet hat und so weiter und so fort. Und das heißt, die müssen jetzt hier... aber das klingt dann für mich schon routiniert, dass die wissen, okay, wenn das so ein Fall ist, müssen wir jetzt schon anfangen, Beweise zu sammeln, weil wir wissen, die Aufgabe vor Gericht wird sein, dem in den Kopf zu schauen praktisch.
Also vielleicht haben sie so gedacht, ja, also sie haben jedenfalls, das muss man wirklich sagen... clever reagiert und dieses Handy beschlagnahmt.
Bevor der das auch löschen kann.
Dann bevor der irgendwas löschen kann, bevor das irgendwie verschwindet. Dieses, so, keine Ahnung.
Das heißt, zu der Zeit, wir sind immer noch in der Situation Handy, die nehmen es ihm weg, sind alle anderen einfach ins Krankenhaus
gefahren worden. Derzeit ist die Polizei noch dort, eigentlich um einen Unfall aufzunehmen, stellt aber fest, das war kein normaler Unfall.
Und die anderen sind alle im Krankenhaus, er ist
die
jetzt alleine
im Krankenhaus. Okay. So, was ist passiert? Also, dieser Basum hat sich von einem Kumpel dieses Auto geliehen. Es war nicht sein eigenes Auto. Dieser Kumpel konnte dieses Auto nicht fahren, weil dem der Führerschein abgenommen worden war. Er hat dieses Auto aber öfter geliehen, also kannte er es gut. Ja, kann also auch nicht deshalb passiert sein. Mit diesem Mercedes ist er also in diesen Golf reingekracht. Und zwar so schlimm, dass der Golf etwa 25 Meter weiter geschleudert worden ist. Der hat den wie abgeschossen. Ich habe die Videos gesehen. Dieser Golf fliegt einfach weg. Ja. Der Golf hat sich dreimal um die eigene Achse dann gedreht, ist weggeschossen worden. Er mit seinem Mercedes ist gegen einen Lichtmast geprallt. Und du siehst auf dem Video, wie diese Laterne, dieses Licht so schwankt während dieses Aufpralls und bleibt auf dem Dach liegen. Also umso froher kann der sein, dass die anderen nicht noch schlimmer verletzt worden sind. So, und Akbar, der Golffahrer.
Ich komme jetzt auch durcheinander. Was? Also, der hat sich das Auto geliehen?
Der leiht sich das Auto.
Und was genau? Das ist ein krasses Auto, wolltest du uns jetzt damit
Mercedes
sagen?
Mercedes CLS, für alle, die sich mit Autos auskennen.
Okay, und das heißt, mit dem Ding brettert der dann in diesen Golf rein. Der überschlägt sich wie oft?
Dreimal.
Nach oben und unten, also so.
Die eigene Achse. Der dreht sich um die eigene Achse. Der Mercedes hat sich überschlagen.
Okay, das heißt, der Dings.
Der schießt den weg, das siehst du auch. Der knallt da rein, dieses Auto fliegt richtig weg.
Und dreht, slidet dann so weiter mit dem Propeller.
Ja, 25 Meter weit und bleibt stehen. Und Akbar, der Fahrer im Golf, wird durch das Fenster und den Seitenairbag rausgeschleudert und auf die Fahrbahn geschleudert und schlägt auf der Fahrbahn mit dem Kopf auf.
Das heißt, um sich das vorzustellen, ich fahre, bin auf der Fahrerseite und der ist in die Fahrerseite reingefahren.
Ja.
Und dann kommt aber an der Seite ein Airbag raus und der flackt mich dann quasi durchs gegenüberliegende Fenster.
Nee, die Energie dieses Unfalls war so stark, dass der da rausgeflogen ist. Der ist deshalb rausgeflogen, weil er auch nicht angeschnallt war. Da wäre er möglicherweise nicht rausgeflogen. Aber bei dem Unfall, hat die Rechtsmedizin ausgerechnet, ist so eine hohe Energie entstanden, nämlich von 52 G, Gravitationskraft ist das. Und im Vergleich dazu, bei Kampffliegern sind es 8 bis 10. Da waren es 52 Kampfflieger, ist der Vergleich. Ja? Und die haben so massiv auf den eingewirkt, dass der, so hat es die Rechtsmedizin gesagt, die sind ja immer sehr vorsichtig, höchstwahrscheinlich auch gestorben wäre, wenn er nicht rausgeflogen wäre, weil die Organe das gar nicht überlebt hätten. Die Organe hätte es abgerissen von dieser immensen Energie, die da auf den gewirkt haben.
Das ist halt auch so, ich meine, wir sind ja jetzt ziemlich detailliert in der Szenerie drin. Das ist sehr unvorstellbar auch wieder. So, da hast du fast so Filmszenen im Kopf, weißt du? Die sind Momente in Filmen, wo du dich erschreckst. So, da fährt einer ganz normal Auto, hört wahrscheinlich Musik, vielleicht telefoniert auch gerade mit irgendeinem. Und dann guckst du nach links und auf einmal kommt das angeschossen und dann
ist vorbei.
So. Das ist so, ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das jetzt, wir haben schon so viele Staffeln gemacht, aber ich habe das Gefühl, in letzter Zeit haben wir so viele Fälle, wo das so ein Ding ist. So snap und auf einmal ist einfach alles anders. Wegen so einer dummen Scheiße. Und das kommt zum ersten Mal durch, ich habe mich probiert zurückzuhalten, aber bei allem, was du da erzählst, es gibt hier keinen Gewinner. Und dann hast du da irgendeinen Proleten-Johnny, ich sag's jetzt einfach, ist mir auch scheißegal. Also, du hast einfach so einen Raserproll, wie man sich den vorstellt, aus so einem dummen Film. Und die auch überall dann siehst, cool. So einem Bullshit muss jemand aus seiner Familie gerissen werden. Und ich mir denke, Bruder, wenn du da, A, kann man das an der Playsee machen? Geh auf irgendwelche Rennstrecken, was weiß ich was, oder such dir irgendwas anderes, um Leute zu beeindrucken. Das ist doch, ganz ehrlich, wir haben 2025. Denkt wirklich noch einer, boah, Alter, du bist aber ein krasser Typ, Alter, du fährst aber voll schnell Auto. Jo, wow, fährst schnell Auto, herzlichen Glückwunsch. So, ich hoffe, dass die Autos bald selber fahren. So, das ist so unnötig, primitiv, ekelhaft. Und jetzt müssen wir darüber reden, dass da jemand aus dem Auto geschleudert wird. Die Frage, die ich trotzdem stellen muss, tut mir leid, war der sofort tot?
Nein, Er ist am nächsten Tag gestorben. Er ist aber nie wieder aufgewacht.
Das heißt, er ist rausgeschleudert worden, war bewusstlos. Körper hat
ist ins Krankenhaus gebracht worden, die Familie ist gekommen. Dann sind die Geräte am nächsten Tag abgestellt worden. So, wichtig ist jetzt, um das Ganze mal wieder die Emotionen ein bisschen rauszunehmen, versuche ich es mit so Faktenkram. Also wichtig ist natürlich am Ende für die Justiz die Frage, also kann dem Unfallfahrer, sprich dem Mercedes-Fahrer, der Tod von dem Golffahrer objektiv zugerechnet werden? Und da sagt die Rechtsprechung ja, weil man könnte ja auf die Idee kommen zu sagen, ja, der war nicht angeschnallt, selber dran schuld. Aber da sagt die Rechtsprechung Folgendes. So atypisch ist, das hast du vorhin auch gesagt, so atypisch ist das überhaupt nicht, nicht angeschnallt zu sein, zumal im Stadtverkehr, wo die Leute schnell mal unangeschnallt irgendwo hinfahren, weil es nur um die Ecke ist. Und ich muss als Fahrer damit rechnen, dass jemand eben nicht angeschnallt im Stadtverkehr unterwegs ist oder im Auto sitze. Und ich kann nicht sagen, wieso.
Das finde ich komisch. Also diese Herleitung finde ich komisch. Warum soll ich denn, was kann ich denn dafür, wenn einer sich anschaltet?
Aber ich, also das, die, nee, dann wäre ja der Umkehrschluss, wäre ja, oh ja, bist du nicht angeschnallt, Pech gehabt, wenn du tot bist, kann ich doch nichts dafür.
Ehrlich gesagt.
Ich rast da rum, wer schnallt dich doch an?
Nee, aber es gibt gewisse Szenarien, wo ich mir genau dieses Argument vorstellen könnte. Jetzt nicht in dem Fall, weil mein Argument wäre tatsächlich hier, dass der auch gestorben wäre, wenn er angeschnallt gewesen wäre.
Ja, das sagt ja die Rechtsmedizin.
Ja, so, also das ist doch das Hauptargument. Trotzdem, nicht, dass der das mit einplanen muss. Also das finde ich merkwürdig, zu sagen, ja, du steigst in dein Auto. Ich meine, wir kommen beim Prozess mit Sicherheit noch zu diesen philosophischen Fragen, die wir auch beim letzten Fall hatten, wo dann auch Kudamm, Rasa und bla bla. Aber ehrlich gesagt, spiele ich jetzt ja hier Teufeladvokat, bla bla bla. Das ist das Letzte, was ich diesen Leuten vorwerfen würde, dass die Sachen machen, wo sie einfach davon ausgehen, dass schon jeder angeschnallt ist. Also das ist für mich das weicheste Argument tatsächlich.
Ja, ist es auch. Aber du musst es trotzdem zu Rate führen, weil was macht eine Verteidigung? Die nutzt natürlich so ein Argument.
Ja gut, aber dann kann ich dem sagen, Bruder, ja, das stimmt. War nicht angeschnallt. Seine Verantwortungslosigkeit, es ist es auch tatsächlich. Im Endeffekt, ich kann mich ja auch nicht beschweren, wenn ich keinen Fahrradhelm anziehe. Klatsche mit dem Fahrrad auf den Boden, fall auf den Kopf, dann kann ich auch niemanden verantwortlich machen.
Naja, das kommt aber auch darauf an. Wenn du deinen Unfall alleine verursachst, kannst du eh keinen verantwortlich machen.
Das meinte ich doch, das ist doch das Theoretische, was ich gerade sage. Also trotzdem, dafür, dass der nicht angeschnallt war, dafür kann der Fahrer nichts. Die Sache, aber das Hauptargument ist doch nicht, ja, da musst du aber mit rechnen, dass der sich auch nicht anschnallt, sondern, Digga, bei 130 hätte der sich mit Panzertape an dem Sitz festschnallen können, dann wäre er wahrscheinlich noch schneller gestorben. Am Ende habe ich das Gefühl, dass ihm das nicht angeschnallt sein sogar noch eine kleinere Chance gegeben hätte, zu überleben, als wenn angeschnallt gewesen wäre.
Nee, das glaube ich jetzt weniger.
Wenn das Auto in deine Tür rein...
Ich bin keine Unfallsachverständige.
Ich auch nicht, aber wie gesagt, wollte ich dazu sagen, ich finde das ein schwaches Argument.
Also bei der Polizei war es so, dass ja zunächst, wie üblich, dieser Unfall im Verkehrsdezernat gelandet ist. Die haben aber sehr schnell gesagt, naja, also man könnte hier schon an ein Tötungsdelikt denken. Und ab Montag hat dann die Mordkommission übernommen. Und ich habe ja schon gesagt, im Zusammenhang mit dem Handy hat die Polizei sehr vieles und vielleicht sogar alles richtig gemacht in diesem Fall. Und sie hat eben auch dafür gesorgt, dass alle Videos, die gab es nämlich, die diesen Unfall auch zeigen und 800 Meter der Strecke bis zur Unfallstelle auch zeigen, dass sie die gesichert haben. Das sind Videos aus der aus den Verkehrsbeobachtungsanlagen. Also das sind Videokameras, die sind eigentlich nur dazu da, den Verkehr zu zählen, um den Verkehr zu regeln, ne? Um die Ampeln und so ein Kram danach auszurichten. Und das sind Videos, die sehr kurz nur aufgehoben werden. Und die Polizei war clever genug, daran zu denken, hat sich darum gekümmert, dass sie einen Beschluss bekommt, weil du kannst auch als Polizei nicht einfach hergehen und kannst sagen, hey, mit den Videos, sondern du brauchst ein Gericht und von dem Gericht brauchst du einen Beschluss, dass du diese Videos sicherstellen kannst. Das ist passiert, sodass dieser Unfallhergang ganz relativ lückenlos zu rekonstruieren war. Also dieses komplette Tatgeschehen. Später ist die Polizei dann auch mit Drohnen diese Strecke abgeflogen. Die Polizisten sind immer wieder zur Unfallstelle gefahren, weil sie sich gewundert haben, weil sie sagen, das ist keine Raserstrecke. Da sind viel zu viele Kreuzungen mit viel zu vielen Ampeln und da gibt es auch noch eine Busspur.
Aber das war das, was ich vorhin meinte, zu sagen, es braucht ja auch ein Gebiet, wo man das überhaupt machen kann.
Ja, das war das Falsche dafür. Das war keins.
Wir müssen uns mal irgendwie wieder sortieren, weil ich habe das Gefühl, diese Mischchronologie, die verwirrt mich auch ein bisschen. Wo sind wir jetzt gerade?
Ich würde dir jetzt erzählen wollen, wie dieser Abend für diesen Barsum abgelaufen ist, weil ich glaube, dass man da eine Idee bekommen kann, warum der so gerast ist.
Kommen wir aber auch noch zu Aqua.
Na klar.
Gut, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, wir haben so ein Schwanken auf der Chronologie gerade sehr Richtung Fahrer.
Naja, klar. Wir sind täterorientiert.
Nee, ich meine, aber nur, dass ich meine Story, dass man das zusammenkriegt. Es geht ja gar nicht jetzt darum. Aber gut.
Also, heißt, Barsum war an diesem Abend zum Billardspielen verabredet, hat sich aber spontan entschieden, mit dem Kumpel seiner Schwester, deren Freundin und dem Kind der Freundin fürs Abendessen noch einkaufen zu fahren. Dann sind die zu einem Supermarkt gefahren. Auf dem Supermarkt haben sie einen Bekannten getroffen mit seinen beiden Söhnen. Einer davon war der 6-Jährige, der dann im Auto saß. Und dann haben die beschlossen, ach, sie könnten noch eigentlich den Abend zusammen verbringen und wollten deshalb die beiden Kinder nach Hause bringen. Und der Junge wollte unbedingt in den Mercedes mitfahren. Und dann hat Barsum eben gesagt, ich nehme dich mit. Im Prozess hat er dann gesagt, ja, weil er und seine Zwillingsschwester am nächsten Tag Geburtstag hatten, da hätte er doch nicht Nein sagen können. Er wollte denen doch nicht das Herz brechen. Deshalb habe er diesen Jungen mitgenommen. Also haben sie den Parkplatz verlassen, sind losgefahren Richtung Unfallstelle. Der ist am Anfang noch einigermaßen moderat gefahren, dann aber immer schneller gefahren. Der Vater von dem Kind ist auch hinterhergefahren mit dem anderen Kind, hat ihn aber dann im dichten Verkehr verloren. Es gibt relativ viele Zeugen, die ihn gesehen haben unterwegs, Fußgänger, Busfahrer, Autofahrer, die alle gesagt haben, hier, da fährt ein komplett Irrer, da fährt einer einfach viel zu schnell. Der überfährt die erste rote Ampel, er beschleunigt auf knapp 130, dann kommt diese Kreuzung und dann passiert dieser Unfall. Und im Auto war ja...
Das heißt, das war eine ganz normale, wir erledigen was, Fahrt. Oder wir machen was...
Ja, wir bringen die Kinder jetzt heim.
Weil wir danach was
zusammen weil wir danach zusammen Abendessen wollen. Und deswegen sind wir vorher noch einkaufen gewesen.
Hat er vorher, also hat er sonst irgendwie an illegalen Autorennen teilgenommen oder irgendwas? Oder ist das reiner, ich filme das und stelle das bei Instagram rein, Fahrer?
So scheint es mir.
Das heißt, es gibt keinerlei... Dokumentation, dass der in irgendeiner Szene unterwegs war oder sonst sowas. Das ist einfach nur ein Typ, der gerne schnell fährt.
Nein. Im Auto war ja noch sein Kumpel. Und der hat bei der ersten Vernehmung gesagt, ja, also die Schwester von dem, die hatte Atemnot und die wollte ins Krankenhaus und nur deshalb sind die so gerast, weil es der halt nicht gut ging. Das hat die Polizei nicht geglaubt. Hat ein bisschen nachgefragt, dann hat der Kumpel gesagt, okay, ich sag die Wahrheit, der hat mir gesagt, ich soll das sagen. Ja, falls die Polizei fragt, soll ich das sagen und so sei es halt eben genau nicht gewesen.
Man muss festhalten, der ist von Sekunde 1 an, ist der im Modus schon gewesen.
Ja.
Also der ist von Sekunde 1 an, ist der, okay, alles klar, scheiße, aber Priorität wird jetzt haben, aus der Nummer rauszukommen.
So ist es.
Von Sekunde 1.
So ist es.
Das ist...
So ist es.
Nicht...
Das wird ihm auch zum Verhängnis am Ende.
Ja.
Dass er genau so ist. Weil in der Regel ist es genau bei diesen Prozessen so, dass es da nur Verlierer gibt. Hier bin ich mir sicher, ob das so ist.
Jetzt ist aber genau das, weil eigentlich denkst du so, ja, der wird jetzt sein ganzes Leben damit leben. Das muss er auch, aber der scheint ziemlich schnell das adaptiert zu haben.
Ja.
Zu sagen, ah, okay, das ist jetzt, oh, mein Handy muss ich beschützen. Ah, ey, Bruder, sag mal, wegen Atemnot, weil wir müssen irgendwie aus der Scheiße rauskommen.
Ja.
Das heißt, der hat irgendwie gar kein Gespür dafür, wie unnötig das war.
Ja.
Wirklich, wie unnötig das war.
Ja.
Und wie ekelhaft das auch ist. Ganz ehrlich, wie ekelhaft das auch ist, dass als betroffene Partei, das ist ja wiederum die große Familie von Akbar und Hadi, das auszuhalten. Weil das ist, wie du es gesagt hast, das ist eh schon was, wo keiner gewinnt. Wenn ich dann noch jemanden hätte, der sich dann da wie ein Aal rauswenden will, anfängt zu lügen und sonst irgendwas. Ich stelle mir es unglaublich schwierig vor, das auszuhalten, weil ich halte es hier schon kaum aus. Das haben wir so oft hier, dass du das Gefühl hast, wir hatten noch einmal diesen Typ, zitiere ich auch immer oft, der gesagt hat, der musste die Frau im Wald vergewaltigen, weil er sein Paket nicht zustellen konnte. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Brandbeschleuniger ist für die negativen Emotionen, die man als Betroffener eigentlich gar nicht haben will. Sowas dann zu hören.
Ja.
Zu denken, ja. Die erzählen jetzt ja noch irgendeine scheiß Geschichte.
Also dieser Kumpel hat im Auto wohl auch zu ihm gesagt, ey, warum fährst du denn so schnell? Und er hat ja so eine Handbewegung gemacht. Und ist halt weiter gerast, ja. Ja. Und was vielleicht zu dem Bild noch passt, ist, als die Polizei ihn dann festgenommen hat, ein paar Tage später, da lag er bei seinen Eltern auf dem Sofa und hat geschlafen. Dann wird er geweckt. Die Polizei hat später gesagt, der wirkte relativ unbeeindruckt, war aber so ganz kooperativ. Aber auch da war es so, da hat er nicht gesagt, oh Gott, sondern es ging nur darum, hat wohl der Mutter gesagt, hier, ich brauche das noch und ich brauche das noch und ich brauche das noch. Also was man alles so mitnimmt und was man braucht, weil man da halt so schnell nicht mehr
rankommt. Was für eine Lebenssituation ist der so?
Der lebt zu Hause bei seinen Eltern.
Was macht er? Was hat er gemacht?
Was hat er gemacht? Der ist mit den Eltern 2014 nach Deutschland gekommen, hat relativ schnell Deutsch gelernt, hat als Berufskraftfahrer eine Ausbildung begonnen, aber sie abgebrochen und hat dann als Lieferant und Möbelmonteur gearbeitet und hatte so einen kleinen Gewerbebetrieb mit einem Transporter und 5 Mitarbeitenden. Also hat Sachen für Leute halt transportiert.
Okay.
So, gut. Die Handy-Auswertung hatten wir schon. Und jetzt hat die Polizei aber gedacht, irgendwie müssen wir der Sache noch mal näher kommen, weil das ist so schwierig. Man muss ja immer gucken, man muss immer versuchen nachzuvollziehen, was hat eigentlich wer in welchem Augenblick gedacht und warum haben die Leute bestimmte Dinge getan. Also dann haben die gesagt, irgendwie müssen sie diesen Unfall rekonstruieren, um festzustellen, wer konnte eigentlich was aus dem Auto sehen und wäre dieser Unfall vermeidbar gewesen. Hätte zum Beispiel der Akbar sehen können, dass da so ein Mercedes angeschossen kommt. Vielleicht war der auch abgelenkt, keine Ahnung, weil er ins Handy geguckt hat oder so. So, und deswegen haben sie sich dazu entschieden, das zu rekonstruieren. Aber eine Rekonstruktion, wie man sich die so vorstellt, und wir stellen das mal nach, geht nicht an der Stelle, weil es zu gefährlich ist. Sie hätten die ganze Kreuzung sperren müssen, dann hätten sie mit 130 durch die Stadt rasen müssen. Dann hätten sie darauf achten müssen, dass ja natürlich die Lichtverhältnisse müssen dann dieselben sein wie zu dem Zeitpunkt, wo der Unfall passiert ist. Also haben sie die Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit, ich würde die als Polizeihochschule übersetzen, angefragt und haben gesagt, könnt ihr nicht irgendwie das mit uns rekonstruieren? Und das haben die gemacht mit 3D-Technik und eben mit so VR-Technik. Übrigens, glaube ich, ist das die Tatorttechnik der Zukunft, weil da wirst du sicherlich in Zukunft auch Tatorte besser begehen können, weil du hast es, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, dass du das immer so schwierig findest, dass viele Gerichte so wenig Gefühl für so Situationen haben und man denen dann, oder du hast es schon häufiger gesagt, dass sie eigentlich keine Ahnung haben, wovon sie reden.
Und vielleicht kann man sich dem VR-Technik das ändert, ehrlich gesagt.
Naja, vielleicht bringt es ein bisschen näher. Also die Polizei hatte jetzt das Problem, dass sie ja baugleiche Autos brauchte. So, vor allen Dingen dieser Mercedes 2004er Baujahr war relativ schwierig. Den hat die Polizei halt nicht im Fundus, anders als so ein Golf, den hat sie. Aber dann gab es irgendwie einen Kollegen und er hatte einen Bekannten mit entsprechendem Auto und so. Und er hat das zur Verfügung gestellt. Und dann haben sie diese beiden Autos mit so 3D...
Was untersuchen die da aber jetzt? Weil das klingt alles ganz toll und VR, aber was genau untersuchen die da jetzt?
Die haben das mit 3D-Rundumkameras ausgestattet. Dann sind sie diese Strecke mit halber Geschwindigkeit abgefahren, haben es dann am Ende verdoppelt mit der VR-Brille und sitzen im Auto... Also sind dann wie selber die Fahrer und gucken, was sehe ich da eigentlich?
Es macht ja auch, ich will das nicht in Frage stellen, dass diese Technologie, das ist super, weil du musst ja ein Gefühl für den Tatort kriegen, bla bla. Ja. Die einzige Frage, die ich mir stelle, was ist ein verändertes Ergebnis in der Betrachtungsweise dieses Unfalls, die ich durch VR nicht, ohne VR nicht gehabt hätte?
Also sagen wir mal so, durch diese VR-Technik haben sie ja komplett den Golffahrer aus der Verantwortung genommen. Ich weiß, du sagst, wenn ich... Du brauchst es dafür nicht.
Ich weiß es nicht, ich frage nur. Ich sage nicht hier, dass ich das alles weiß. Ich weiß überhaupt nichts, war überhaupt nicht dabei. Aber auf der Grundlage der Erzählung, die du mir gibst, da ist jemand über grün, ganz normal gefahren und biegt ab und wird dann von jemandem, der über rot mit 130 Sachen brettert, getötet worden. Da ist nicht mein erster Impuls zu sagen, boah, diese Sache will ich jetzt aber nochmal nachstellen. Wer weiß, ob da nicht eine Grauzone drin ist. Die sehe ich hier gar nicht. Und ich bin der größte Fan von Grauzonen.
Ja, aber du lernst natürlich schon beim Führerschein, dass du auch, wenn du grün hast, immer gucken musst.
Ja, ich will mich auch jetzt da nicht aufhalten. Ich will nur verstehen, weil das ist ja richtig, dass das gemacht wird, Heike. Nur weil ich den jetzt kenne. Es ist ja auch nicht so, dass ich sage, so klar, bla bla. Nein, und wir hatten das auch bei den anderen Diskussionen. Ich finde richtig, dass das gemacht wird. Ich finde auch richtig, dass man differenziert und dass man überlegt, okay, wie unangenehm wie das ist, aber kann man dem unterstellen? Und ich bin ja eigentlich, wenn du dich erinnerst, bin ich ja eigentlich im anderen Team. So diese Unterstellung, die es gibt, zu sagen, ja, wenn du ein Auto steigst, dann musst du aber wissen, dass du jemanden töten kannst. Nee, warum soll ich das wissen? Ich will einfach rumfahren. So. Und auch der, und das muss ich dazu sagen, auch der wird nicht morgens aufgestanden sein und gesagt haben, geil, jetzt fahre ich jemanden tot.
Nee, natürlich
so, nicht. Das ist leichtsinnig, was der macht. Das ist fahrlässig und unglaublich ekelhaft dumm. Aber ich hätte ein Problem damit, jetzt einfach so zu tun, zu sagen, ja, das ist ein Mörder. Ist ja wahrscheinlich. Das ist aber genau diese philosophische Frage, die ich so schwierig finde, die für mich viel wichtiger ist, als ob Akbar da jetzt was gesehen hat oder nicht. Das ist so das, was ich in mir trage.
Deswegen. Aber das ist doch wie immer in solchen Prozessen. Das sind kleine einzelne Puzzleteile, die zusammengesetzt werden. Das ist ja nur ein Puzzleteil.
Genau.
Ich würde sagen, weil du es ja vorhin schon angemahnt hast, dass wir uns mal ganz kurz so ein bisschen Akbar nähern.
Ja, bitte.
Also Akbar ist 1,5 Monate vor diesem Unfall Vater geworden. Ja, das wird noch schlimmer. An diesem Tag hat er seinem Kumpel geholfen, Pizza auszufahren, weil der keine Leute hatte. Eigentlich wollte er es nicht, weil er an diesem Abend verabredet war. Im Prozess hieß es, an dem Tag war die Willkommensfeier des Jungen geplant gewesen. Auf dieser Feier ist er nicht aufgetaucht. Seiner Frau hat er versprochen, er kommt gegen 20 Uhr nach, hat an dem Tag auch, wie immer, häufig mit der Frau geschrieben, hat um 19.30 Uhr das letzte Telefonat mit ihr geführt, 19.34 Uhr ist der Unfall passiert. Die Mutter hat ihn auch immer wieder versucht zu erreichen, weil er nicht auf der Familienfeier aufgetaucht ist. Und dann haben sie eben erfahren, was passiert ist.
Ich kann dazu nicht viel sagen, ehrlich gesagt. Also da will ich jetzt auch nichts zu sagen. Wir hören mal Hadi an, wie das für ihn in dem Moment war.
Ja, Bruder, wie war der Moment? Ich erinnere mich noch daran, dass es 7 Uhr morgens in der Früh war, Sonntag, dass ich einen Anruf von meiner Schwester tatsächlich bekommen habe. Und der erste Moment war, warum ruft mich meine Schwester sonntagmorgens um 7 Uhr an? Und ich bin tatsächlich bewusst erstmal nicht rangegangen, weil ich mir schon sehr viele Gedanken gemacht habe. Ist was mit Mama passiert? Ist irgendwas passiert? Mein Gefühl hat mir sofort gesagt, ob das irgendwas passiert ist. Beim zweiten oder sogar beim dritten Anruf bin ich ran und daraufhin hat sie mir gesagt, dass ich bitte nach Wiesbaden ins Krankenhaus fahren soll, weil der Akbar einen Autounfall hatte. Daraufhin habe ich aus dem Instinkt heraus gesagt gehabt, ob dann alles okay ist. Daraufhin meinte sie, ja, er hatte nur einen Autounfall. Ich soll bitte mich auf den Weg nach Wiesbaden machen. Und als ich dann da angekommen bin, waren dann natürlich dann schon Angehörige von uns. Und ich bin halt natürlich Tunnelblickmodus direkt zu ihm ins Zimmer. Seine Hand gehalten, der war da an Schläuchen und alles Mögliche. Dieses Bild wird mir auch wahrscheinlich nie wieder aus dem Kopf gehen. Und ja, am Abend war es dann halt soweit. Ne? Stark muss man da bleiben. Das habe ich dann im Laufe der Zeit irgendwie dann für mich selber herausgefunden. Aber was macht man da, Bruder?
Mir fällt es ehrlich gesagt schwer, darüber jetzt zu sprechen, ohne dass mir auch so ein bisschen die Tränen kommen. So. Ich will da jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Weil ich merke halt, hier merke ich zum ersten Mal jetzt krass den Unterschied, ob das ein Fall ist, den du mir so präsentierst, wo ich sagen kann, ja, ich kann mich privilegierterweise auf diese rechtsphilosophischen Fragen, kann man dumme Fragen stellen, kann man dumme Kommentare machen. Irgendwie kann ich das jetzt hier gerade gar nicht, weil ich halte das nicht aus. So, ich meine, ich kenne den, dem das passiert ist. Ein netter, der saß bei mir im Büro, ein netter. Das ist einfach, ja, es beschreibt ja, dass er helfen will. So, einfach diese ganze, das Ganze drumherum und wie Hardy das beschreibt, das ist unerträglich für mich, das, mir zuzuhören. Und deswegen, keine Ahnung, Maike, musst du das...
Ja, das ist für alle, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Also die Frau war nach dem, die Ehefrau war nach dem Unfall tagelang nicht in der Lage, sich um dieses Kind zu kümmern. Das haben dann Familienangehörige zum Glück übernommen. Die konnten nicht mehr in die gemeinsame Wohnung zurück und hat bei den Eltern gelebt. Und das könnte man jetzt unendlich fortsetzen. Ja.
Ja, ich glaube, wir müssen mal zum Prozess kommen.
Ja, ich glaube, den handeln wir relativ kurz ab. Die Verteidigung hat gesagt, war fahrlässige Tötung. Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, es war Mord. Und zwar mit dem Mordmerkmal der Heimtücke. Akbar konnte nicht damit rechnen, dass da einer angeschossen kommt. Und konnte auch nicht ausweichen.
Das ist aber neu, oder nicht? Dieses mit das Auto, das hatten wir doch schon mal. Da gab es eine Veränderung, oder nicht?
Ja, also...
Ich habe das Gefühl, dass sich das in den letzten Jahren geändert hat. Dass es leichter ist, Raser als Mörder zu verurteilen. Das war früher nicht so, oder nicht?
Früher ist man, glaube ich, gar nicht auf die Idee gekommen.
Und ich kann ehrlich gesagt, Heike, egal, ich kann das ehrlich gesagt nachvollziehen, diesen ursprünglichen Gedanken. Weil ich finde, ja, ich habe es ja vorhin gesagt, so jemandem zu unterstellen, zu sagen, ey, wenn du das und das und das machst, musst du damit rechnen, dass du jemanden umbringst, weiß ich nicht. Weil ich glaube auch, dass der Typ nicht vorhat, jemanden umzubringen.
Also das Gericht hat gesagt, ja, das war Mord und Mordmerkmal ist Heimtücke. Wer so durch eine Innenstadt fährt und über Rot rast, der nimmt billigend, das ist ja die niedrigste Stufe des Vorsatzes, der nimmt billigend in Kauf, dass da auch Menschen zu Tode kommen können. Und das kann ich nachvollziehen.
Ehrlich gesagt, ich auch.
Ja. So. Die Vorsitzende hat gesagt, die Angehörigen von Akbar mussten schmerzlich erfahren, wie sinnlos, wie grundlos ein Leben verloren gehen kann, hast du eben auch beschrieben. Wie plötzlich alles in Trümmern liegt. Die Videos würden zeigen, dass er Eindruck schinden wollte, dass er seinen Selbstwert dadurch erhöhen wollte, dass er schnelles Fahren als Mittel zur Selbstdarstellung nutzt. Er hat selber im Prozess gesagt, nö, Auto sei für ihn nur Fortbewegungsmittel. Dem widersprechen sämtliche Videos. Und auch das, was der Kumpel im Auto gesagt hat. Und das Gericht ist davon überzeugt, ich bin jetzt nicht so sehr drauf eingegangen, sonst wird es noch viel länger werden. Der wollte vor allen Dingen dieses Kind im Auto beeindrucken. Das war so begeistert davon. Denn auf der Hinfahrt zu diesem Supermarkt sei er noch komplett angepasst und normal gefahren. Und auf dem Rückweg sei er gerast, obwohl es überhaupt keinen Zeitdruck gab und gar nichts. Das Gericht hat gesagt, das Ziel, das Kind zu beeindrucken, war ihm wichtiger als auch der Selbsterhaltungstrieb. Er hätte ja auch sterben können dabei. Und statt sich um die Verletzten oder irgendwas zu kümmern, prügelt er sich mit der Polizei um sein Handy.
Das Prozessverhalten von dem, was jetzt hier mal so ein bisschen durchgescheint ist, das ist auch schwer zu ertragen, muss ich sagen.
Das war wohl auch schwierig. Ja, das war auch schwierig.
Ich habe Hardy mal gefragt, wie das auszuhalten ist, ehrlich gesagt.
Ja, kann man sich im Prozess zurückhalten? Du musst dich zurückhalten. Du kommst da in diesen Saal rein und setzt dich erstmal in so ein, gefühlt in so einen Glaskasten, weil du als Zuschauer natürlich, ja, das ist halt so eine Sicherheitsmaßnahme. Und, ich erinnere mich noch irgendwie, dass die Richterin während dem Prozesstag laut gerufen hat, ich soll bitte nach vorne gucken und nicht ständig irgendwie den Angeklagten angucken. Ich saß auch ungefähr vielleicht einen halben Meter von ihm entfernt, aber halt in diesem Glaskasten. Ne? War schon ein sehr, 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 sehr schwieriger, schrecklicher Moment, ihn zu sehen. Und schlimm war es halt einfach natürlich, wenn du dann deinen Onkel siehst, wie gebrochen er ist, und wenn du deine Tante siehst und wenn du deine ganze Familie dann auch dort auf den Haufen, der dort sich versammelt hat, siehst, und während der Gerichtsverhandlung, wenn dann halt so die ganze Zeit Sachen irgendwie rauskamen oder wie er sich verhalten hat und alles Mögliche, das erzeugt auch schon Wut. Aber ja, ehrlich gesagt, zurückhalten kann man sich nie. Das ist halt das Schwierige an der ganzen Geschichte.
Das stelle ich mir auch ehrlich gesagt schwierig vor.
Ich auch, und ich finde es geradezu bewundernswert, wie Angehörige das schaffen. Weil wir spüren ja jetzt schon, also du kanntest Akbar, ich nicht, aber ich kenne auch Hadi. Ich merke ja jetzt schon, wie das anders für mich ist. Und Hadi hatte mich auch damals, als dieser Prozess war, angesprochen, ob ich ihn nicht mal dahin begleiten könnte. Und ich weiß, dass ich zu ihm gesagt habe, dass ich mir gut vorstellen kann, wie schwierig das ist, aber wie unglaublich wichtig es ist, dass die Justiz genau diese Emotion halt rausnimmt. Also wenn die Vorsitzende zu ihm gesagt hat, er soll nicht immer den Angeklagten angucken, finde ich es merkwürdig. Natürlich darf er den Angeklagten angucken. Aber ich will mal unterstellen, dass sie damit eben auch verhindern wollte, dass das Ganze eskaliert. Und das mit
Ja,
Glaskasten ist schon so.
ich wollte gerade sagen,
Also,
das hat ja schon ein Bedrohungsszenario, dadurch, dass du im Glaskasten sitzt, richtig?
naja, der saß nicht im Glaskasten, sondern der Raum, wo die Zuhörer und Zuhörerinnen sitzen, der ist halt durch eine Sicherheitsglasscheibe
Ja,
getrennt,
aber dadurch,
damit nichts
da
passieren
merkst du
kann.
ja aber schon, dass die auch selbst die nüchterne Justiz mit Emotionen rechnet.
Ja, das haben wir, ja, haben wir aber ganz häufig in diesen Prozessen, wo es um so schwere Straftaten
Ja, klar.
geht.
Es macht auch absolut Sinn. Und
Ja.
ja, es ist trotzdem interessant, das mal ja, so mitgeteilt zu bekommen. Man kann sich das selber Gott sei Dank nicht vorstellen. So, ich kann mich nur, also ich finde es unglaublich schwer auszuhalten, gerade so, weißt du, weil man viel zu konkrete Bilder von den Personen im Kopf hat so, und auch von dem Verhalten, was du mir da gerade so beschreibst. Ich weiß nicht, wir hören Hardy nochmal, wie man das dann am Ende wirklich alles so verarbeiten kann.
Verarbeiten tut man das in der Familie mit sehr viel Liebe, Zusammenhalt. Man merkt plötzlich, wie wichtig Dinge sind, an die man vorher vielleicht nicht gedacht hat. Einigen geht es den Umständen entsprechend, einigen geht es ganz schlecht. Einige sind nervlich komplett am Ende, und Gott sei Dank haben wir auch eine riesengroße Familie, und an dem Tag seiner Beisetzung waren Tausende von Menschen da, und ja, wichtig ist, dass man sein Lachen nie vergisst.
Am Ende ist es so. Weil am Ende, glaube ich, haben wir über Emotionen gesprochen, aber die bringen dich ja nicht weiter. So.
Nein, aber wir haben natürlich den Hardy mit drin, damit man schon auch mal ein Gefühl dafür kriegt, was richtet das eigentlich an? Also diese Dimension ist ja schon auch wichtig.
Ja, klar. Und das ist halt auch Teil dieser ganzen Geschichte, die man hier immer hat. So, du hast, wie du es gesagt hast, du hast eine täterorientierte Justiz. Klar, was soll die auch sonst machen? So, die Leute, die sich an die Opfer wenden müssen, das müssen ja andere Instanzen machen. Das hat der Hardy gerade gesagt. Das ist ja dann familienintern. Und es scheint ja auch eine große Familie zu sein, die das gut auffangen kann und so ein Kram. Aber es ist halt unglaublich schwierig auszuhalten für dich. Weil, unabhängig vom Hardy oder von Akbar, ja, so, weil für was war das jetzt? Um einen Sechsjährigen, Digga, einen Sechsjährigen beeindrucken. Wie leicht sind, ganz ehrlich jetzt mal, wie leicht kann man einen Sechsjährigen beeindrucken? Mein Neffe ist gerade 6. Den kann ich mit allem beeindrucken, was ich mache. Da muss ich nur reinkommen und sagen, was geht ab? Und denkt, oh cool, der redet aber cool. Was, Bruder, was soll's sein? Weiß man, ob der Typ im Knast so ein bisschen sein Reuemanagement geändert hat? Weil ich meine.
Nein, ich weiß das nicht. Ich weiß, dass er im Knast Hausarbeiter ist. Das spricht dafür,
Was hat er überhaupt bekommen? Haben wir das schon gesagt?
lebenslang für Mord.
Okay.
Und der Bundesgerichtshof hat das Urteil gehalten.
Ich finde dieses Thema fast zu hochkomplex für diese einzelnen Folgen, die wir machen. Wir können ja vielleicht mal irgendwann eine gesamte Folge machen, weil ich würde schon trotzdem gerne wissen, was die dann da genau gegeneinander abwägen. Verstehst du, was ich meine? Weil, wie gesagt, ich bin auch empfänglich für Argumente, die sagen, kein einziger Raser ist ein Mörder, weil er es vorher nicht wollte. Aber lass uns das Thema nicht aufmachen, sondern wir schließen die Folge ab, Heike, oder? Hast du noch irgendwas?
Nein.
Weil ich würde sagen, wir lassen Hardy die Folge abschließen.
Und was ganz, ganz wichtig ist, ich möchte nochmal hier die Gelegenheit nutzen, zu appellieren. Ihr seid nicht cool, wenn ihr Gas gibt. Ihr seid cooler, wenn ihr kein Gas gibt. Ihr seid cooler, wenn ihr euch an die Verkehrsregeln haltet. Das macht einen reifen, erwachsenen Menschen aus. Passt auf euch auf. Es kann eine Millisekunde dauern und die Lichter sind aus. Vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal. Fahrt vorsichtig und genießt den Moment mit euren Liebsten. Grüße, Basti, Grüße, Heike. Dankeschön.
Und schnallt euch an.
Yes, 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 yes. Gut. Haben wir's.
Zuschauerraum. Zuschauerraum.
Zuschauerraum. Zuschauerraum.
Und da rufen wir unseren Freund Christian Lossner an.
Bossi, Bossi, alle.
Ja, Lossner, hallo.
Heike Borufka, was Red verurteilt.
Hey, hey.
Grüße dich.
Grüße dich.
Wie geht's dir?
Grüße euch.
Wie geht's dir?
Oh ja, ich musste gerade rennen zu meinem Platz.
Guck, weil verurteilt ruft.
Das ist gerannt, Alter.
Nehmt euch ein Beispiel an ihm.
Und es ist immer so, das Telefon klingelt, wenn man gerade vorne ist.
Nee, du bist doch nur gerannt, weil du wusstest, dass wir dran sind.
Ich hab's geahnt.
Du hast geahnt. So, ja. Wir haben eine Frage von Muna Franziska. Die kam über Instagram und sie fragt, außerhalb von Gefängnissen sind Therapiemöglichkeiten ziemlich schwer zu finden. Die sind begrenzt. Je nach Therapieform gibt es irgendwas zwischen 12 und 300 Stunden. Sie fragt, gibt es so eine Begrenzung auch in Haft oder können Inhaftierte, die sich bessern wollen, sollen müssen oder eine Therapie als Auflage erhalten haben, unbegrenzt Therapiestunden wahrnehmen und zahlt das die Kasse?
Also die Frage müsste ich erstmal sortieren, erstmal differenzieren. Und zwar verstehe ich die Frage so, dass er generell um Verurteilte handelt. Also egal, ob die in Haft sind oder nicht.
Ja, hier ist sie bezogen auf Haft, aber das andere ist ja auch nicht uninteressant.
Okay, also wenn sich jemand in Haft befindet, dann hat er die Möglichkeit, nach Paragraph 35 eine Rückstellung seiner Haftstrafe zu beantragen. Das bedeutet, die Haftstrafe wird auf Bewährung zurückgestellt und er muss dann eine Therapie machen und diese Therapie erfolgreich abschließen. Und dann wird die Haftstrafe sozusagen erlassen. Hier wäre dann der Kostenträger zum einen die Rentenversicherung, wenn der Verurteilte in die Sozialversicherung oder in die Rentenversicherung eingezahlt hat und sozialversicherungsrechtlich angestellt war irgendwann mal, war das nicht, und das haben wir ja relativ häufig, weil ja häufig arme Menschen oder Drogensüchtige ja eben nicht arbeiten, dann läuft es nicht über die Rentenversicherung, sondern oft über so spendenbasierte Therapieeinrichtungen. Ja, da ist zum Beispiel diese Sinanon-Gruppe ist da relativ groß. Ja, die machen genau sowas. Und genau, Therapiestunden, weil die zweite Frage sind dann bei der Rentenversicherung ganz normal. Also wenn es über die Rentenversicherung läuft, ist das kein Unterschied, ob du jetzt über die JVA da hinkommst oder von draußen oder als Verurteilter oder nicht Verurteilter. Das ist ein ganz normaler Rentenversicherungsantrag, kriegst einen Rentenversicherungsbescheid und da steht dann drin, du hast x, y Stunden und das kannst du machen. Und bei diesem Privat- oder diese Therapieeinrichtungen, die halt über private Spenden finanziert werden, wird das dann halt individuell zugeschnitten. So je nachdem, wie viel Geld die auch haben. Das ist ja dann auch völlig unterschiedlich. Ich glaube, das war erstmal
das die Frage, ist Teil 1. Ja? Und das andere ist, wenn ich im Knast sitze, kriege ich da schneller einen Therapieplatz, als wenn ich draußen rumlaufe und nie was angestellt habe und so Schwierigkeiten habe?
Schwierige Frage. Kann ich jetzt natürlich nicht beantworten mit Wissen, sondern nur mit Gefühl. Und ich würde sagen, das macht keinen Unterschied. Weil du wartest auch in der JVA lange auf eine Therapie. Du wartest lange auf Arztberichte. Du hast von draußen sehr viel bessere Möglichkeiten, zum Beispiel an einen Arztbericht zu kommen, weil die ärztliche Betreuung in der JVA oft eher mittelmäßig ist. Da hat ein Arzt halt ganz viele Patienten, viel mehr als draußen. Von daher vom Gefühl her würde ich sagen, es macht keinen Unterschied. Vorteilhaft ist eher, wenn du nicht in der JVA bist. wäre mein Gefühl.
Was schwierig ist, wenn wir von der Idee ausgehen, dass wir eigentlich ja bessere Leute entlassen wollen als dem Zustand, in dem sie in den Knast gekommen sind. Nur mal für all diejenigen, die dann immer so leicht auf die Idee kommen und sagen, oh, hier, da im Knast kriegst du alles hinterhergeworfen.
Ehrlich gesagt habe ich deswegen so komisch geguckt gerade.
Ja, das habe ich mir schon gedacht.
Mir gefällt diese Intention der Frage einfach
nicht. Das weiß ich nicht, ob das die Intention, das glaube ich nicht, dass das die Intention der Frage ist.
Safe, was soll denn sonst sein?
Nee, ich glaube, die Frage war eher
dahingehend
gerichtet, ob vielleicht, man kann es auch so verstehen, ob denn derjenige, der in Haft ist, überhaupt die gleichen Möglichkeiten hat, wie jemand da draußen ist. Der ist ja eigentlich viel mehr benötigt. Also habe ich es ehrlicherweise verstanden.
Ja.
Dass derjenige, der in Haft ist, der dann da wieder Nachteil hat, zu dem, der draußen ist. Und den würde ich sogar auch so bestätigen.
Ja.
Also der, und vor allen Dingen noch ein ganz wichtiger Punkt, der in Haft ist, braucht halt auch Geld für einen Anwalt, der sich darum kümmert. Weil wenn du die Kohle nicht hast für einen Anwalt, der sich nicht darum kümmert, dann passiert da Monate, Jahre lang nichts, ehrlich gesagt.
Ja. Was sehr schwierig ist, ja.
Mhm. Ja, das ist wirklich, wirklich schwierig.
Ja, es ist schwierig, wenn man im Hinterkopf immer den Begriff Resozialisierung hat, was eine immer noch sehr kluge Idee ist.
Ja, das ist mit Personalmangel und so weiter und so fort und Verhältnissen ist das tatsächlich sehr schwierig. Also der Gedanke, im Moment, jeder Einzelne, der da arbeitet, er hat meinen Respekt verdient, weil er wirklich im Personalmangel verwaltet. Ja. Aber die brauchen halt viel mehr Leute in den JVAs. Vielleicht ein Aufruf für Leute, die nicht wissen, was sie machen sollen. Werde Psychologen in der JVA.
Ja.
Vielleicht nicht so schlecht.
Und ein gutes Werk an der Gesellschaft.
Ja, tatsächlich.
Ah, ja, absolut.
Ja, ist so. Ja.
Okay.
Ja, so viel dazu.
Dann.
Danke.
Bis bald, mein Freund.
Wünsche ich euch noch einen wunderschönen Nachmittag.
Ciao, ciao. Gleichfalls. Ciao, danke. Tschüss. Bleibt der Podcast-Tipp. Tut mir leid, ich finde nichts Leichtes, weil ich höre ja auch so wenig Leichtes.
Eike, du hast mir einen Riesengefallen getan mit der letzten Folge.
Okay.
Ein bisschen Entspannung, ist alles gut. So, dann konnte man heute mal wieder das Herz machen.
Okay. Ja, nächste Folge wird auch nicht leicht. Das kann ich dir gleich sagen. Auch nicht der Podcast-Tipp. Also der hier ist im Fall Stefanie eine von 155. Da geht es um Stefanie und Stefan. Das war mal eine große Jugendliebe. Die heiraten, die bekommen 4 Kinder. Sie leben im Eigenheim, sieht alles nach außen wunderbar perfekt aus. Ist es aber nicht. Stefan bringt Stefanie um, nämlich im Jahr 2023. Die Kolleginnen vom Saarländischen Rundfunk sind dieser Geschichte nachgegangen. Die haben gesprochen mit Freunden, mit Bekannten, mit Arbeitskollegen und nicht nur das, und deswegen finde ich diesen Podcast so gut, sie haben sich auch ganz allgemein mit dem Thema Femizid beschäftigt, denn Stefanies Fall ist kein Einzelfall. Sie ist eben eine von 155 Femiziden, die es 2023 in Deutschland gegeben hat. Kleine Eitelkeit am Schluss. Ich war etwas überrascht, als ich plötzlich in diesem Podcast auch meine Stimme gehört habe. Mhm. Mit einem Fall, den wir irgendwann auch bei Verurteilt machen werden, wenn er denn endlich zu Ende gekommen ist. Weil wir brauchen ja immer ein echtes Urteil. Das haben wir da noch nicht. Da geht es um einen Mann, der seine Frau mit 60 Messerstichen getötet hat. Die Frau hatte das eine Kind auf dem Arm und der andere Sohn hat zugeschaut und sitzt jetzt als Nebenkläger im Prozess gegen seinen eigenen Vater. Krasse Geschichte. Dieser Podcast heißt Im Fall Stefanie, eine von 155.
Wie heißt dieser Podcast? Will das auch hören? Das klingt spannend.
Im Fall Stefanie, eine von 155.
Das ist ein komplizierter Titel. Wie heißt das? Wie suche ich das denn? Im Fall.
Ich würde einfach Fall Stefanie in der ARD-Audiothek eingeben. Aber ehrlich gesagt vergesse ich immer den Namen. Und deswegen schreibe ich immer nur 155 hin und finde es auch.
155.
Und wenn ihr nicht hören wollt, sondern sehen, auch kein Problem, auch da hätten wir was für euch. Da schicken wir euch in die ARD-Mediathek. Dort findet ihr die bedrückende Geschichte der Triathletin Nathalie Bierli. Im Juli 2019 ist sie während des Radtrainings überfallen und entführt worden. Der Täter hat sie mehrere Stunden lang gefangen gehalten und gefoltert, bis sie ihn überreden konnte, sie freizulassen. Dazu findet ihr in der ARD-Mediathek den sehr sehenswerten Spielfilm Ohne jede Spur, der Fall der Nathalie B. Das ist ein echter True-Crime-Thriller, erzählt vor allem aus der Perspektive von Nathalie. Und wenn ihr danach noch mehr sehen wollt, dann empfehlen wir euch die Doku Das zweite Leben von Natalie. Da geht es um ihren Kampf gegen die Angst und um ihre Rückkehr in den Alltag. So, okay.
6.9. Freunde, 6.9. Bürger aus Bornheim. Die alljährliche, ich hoffe, dass das bald alljährlich wird, die alljährliche große Vorurteil-Party. Vielleicht müssen wir danach eine Party machen.
Ja, vielleicht.
Ich habe ja keinen Bock mehr, deswegen.
Nee, jetzt Schluss für
heute. Auszuzögern. Tschüss.
Bis in 2 Wochen.
Verurteilt.
Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Redd.
Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.